Ich bin ein langsamer Esser. Ich bin häufig der Letzte am Tisch, der noch was auf dem Teller hat. Hängt vielleicht zum Teil damit zusammen, dass ich mich gern mit den anderen Leuten unterhalte. Zum Teil hängt es vielleicht mit den Mengen, die ich verdrücke, zusammen. Aber es hängt auch damit zusammen, dass ich meist recht langsam esse. Das ist allerdings nicht immer der Fall gewesen. Als ich Jugendlicher war, war ich meist am ersten fertig. Ich habe das Essen geradezu verschlungen, man könnte sagen, inhaliert. Und als ich dann beim Studium war, habe ich in einer Studentenwohnung gewohnt und das Essen habe ich dann über die Mensa bekommen. Und naja, ich meine, war nicht schlecht, konnte man essen. Aber naja, institutionelles Essen sozusagen und hat nach kurzer Zeit alles ziemlich gleich geschmeckt und naja, man hatte auch keinen Grund, da länger über das Essen zu verweilen, jedenfalls. Allerdings, als ich studiert habe, war das über 2 Stunden von meinen Eltern entfernt, aber mein ältester Bruder war nur noch eine Autostunde von mir entfernt. Und ich konnte dann recht leicht einfach mal darüber fahren. Und mein ältester Bruder ist ein ausgezeichneter Koch. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, warte, das, was er hier zubereitet, das will ich nicht einfach verschlingen. Das will ich genießen. Das will ich schmecken. Diese Erfahrung will ich mitnehmen. Das ist etwas Fantastisches, etwas richtig Gutes. Auch diesen Sommer, als wir in den USA waren und meinen Bruder besucht haben, hat er wieder ganz groß aufgetafelt. Also, der macht nicht nur gutes Essen, der macht auch viel davon. Und es war auch richtig gut. Und ich habe da irgendwann im Gespräch gesagt: Ja, Gregs Liebessprache ist Essen. Also, der genießt das richtig. Nicht nur gutes Essen zu machen, sondern für seine Freunde, für seine Familie gutes Essen zu machen. Und es ist auch wirklich etwas, was man genießen kann. Also durch ihn könnte man sagen, ich bin ein situationsabhängiger, langsamer Esser geworden. Nun, dieser Predigt habe ich den Titel, Überschrift gegeben, mein Lieblingsessen. Und manche Leute haben das im Vorfeld mitbekommen und haben gesagt, na, da bin ich aber gespannt. Nun, hier geht es dann nicht um Gerichte, die ich besonders gern esse. Es geht nicht um Rezepte oder Kochkünste in dem Sinne. Aber es geht schon um die Bedeutung des Essens. Essen spielt eine ungemein wichtige Rolle in unserem Leben. Wenn etwas gefeiert wird, was gehört dazu? Essen, Trinken, da wird häufig der größte Aufwand betrieben, häufig die größte Investition gemacht. Oder hast du schon mal von einer Fastenparty gehört? Also ich jedenfalls nicht. Übrigens, ich füge es einfach an der Stelle kurz an. Das Fasten ist nichts, was ich ganz regelmäßig praktizieren würde, aber ich habe immer wieder mal einen Fasten gemacht. Und in diesen Zeiten ist es mir unwahrscheinlich aufgefallen, wie viel von unserer Zeit und Energie im Alltag in das Essen hineingehen. Und das ist nicht verkehrt, aber wenn man das mal aussetzt und merkt, also die Beschaffung, die Zubereitung, die Einnahme und die Nachbereitung, also das Saubermachen hinterher, wenn man das alles von seinem Alltag weglässt, das ist wirklich ein enormer Anteil. Und das ist etwas, was für uns ganz selbstverständlich ist, weil wir das Essen brauchen. Aber wenn man das mal weglässt und merkt, wow, was für eine Bedeutung das auch in dieser Hinsicht hat. Und die Bedeutung des Essens ist nichts, was neu ist für unsere Zeit. Das Essen spielte schon zu jeder Zeit und in jeder Kultur eine ganz große Rolle. Und dabei geht es nicht nur um die Nahrungsaufnahme, die unser Körper braucht, um weiter funktionieren zu können, sondern es ist viel mehr. So ist es dann auch nicht erstaunlich, dass Jesus die Bedeutung des gemeinsamen Essens erkannte und betonte. Jesus hat das Essen als missionarische Gelegenheit genutzt. Er aß auch bei denen, die nicht zu der feinen Gesellschaft gehört haben. Und ihm wurde dann vorgeworfen, er wäre ein Säufer und ein Fresser, weil er mit den falschen Leuten essen würde. Aber Jesus war es wichtig, diese Tischgemeinschaft zu benutzen, um Kontakt mit Menschen aufnehmen zu können. Und es hat bei so vielen Menschen zu einer tiefen Veränderung geführt, weil sie diese Begegnung mit Jesus gehabt haben. Und deswegen hat er auch uns beauftragt, das Mahl zu halten. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Kapitel 26, die Verse 26 bis 28. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das Abendmahl ist eigentlich etwas Eigenartiges. Erstmal, wir sagen, dass wir heute das Abendmahl feiern. Und es ist weder Abend, noch ist es eine komplette Mahlzeit. Was ist denn da los? Die ersten Christen, die haben am Sonntag nach getaner Arbeit, das war für sie kein arbeitsfreier Tag, haben sich dann am Abend versammelt. Und sie, ja, die haben nicht in Reihen so gesessen, also die allerersten zumindest, haben nicht so in Reihen gesessen wie wir. Die saßen um den Tisch. Und die haben eine Mahlzeit zusammen gefeiert. Und in diesem Rahmen haben sie dann das, was wir auch jetzt als das Abendmahl bezeichnen, zusammen gefeiert. Die haben diese Zeit miteinander verbracht. Daher haben wir unsere Bezeichnung dafür, auch wenn wir das zu einer anderen Tageszeit und in einer anderen Form praktizieren. Aber es ist so wichtig, dass die Gelegenheiten genutzt werden, zusammenzukommen und das zu feiern, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat uns das Abendmahl gegeben, auf das wir zusammenkommen, auf das wir gemeinsam das feiern, was er getan hat. Und es gibt kaum einen Punkt, worüber in der Kirchengeschichte noch mehr gestritten wird, als über das Abendmahl. Die Bedeutung davon und wie das richtig zu machen ist und wer das machen darf und weiter. Das Verständnis reicht von Transsubstantionslehre bis hin, dass Brot und Wein uns nur daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Ich habe mal mitbekommen, wie in einer christlichen Zeitschrift eine Leserbriefschlacht tobte, ob es wirklich ein Abendmahl sein kann, wenn Traubensaft verwendet wird anstatt Wein. Ja, wir kümmern uns um die wirklich wichtigen Sachen. Und einer der Hauptstreitpunkte ist eben, ist Jesus oder wie ist Jesus in dem Abendmahl gegenwärtig? Unsere katholischen Freunde sagen, dass es Transsubstantion gibt, dass die Elemente in sein Blut und sein Fleisch verwandelt werden. Luther hat gesagt, nein, das nicht, aber Jesus ist real präsent. Die Calvinisten wiederum sagen, naja, es ist eine geistliche Präsenz. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin noch nicht durchgedrungen, was der Unterschied zwischen real und geistlicher Präsenz ist. Aber dann gibt es die mehr der Lehre von den Schweizer Zwingli anhängen und sagen, nein, das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Da ist nichts Magisches dabei. Es ist einfach, dass wir uns an Jesu Tod erinnern. Nun, manche würden vielleicht sagen, dass ich in meiner freikirchlichen Naivität mir die Sache zu einfach mache. Aber ich möchte auf die Frage zurückkommen, bin ich präsent? Also, dass jeder sich die Frage stellt, bin ich beim Abendmahl präsent? Oder ist das Abendmahl etwas, was wir, ach so, heute machen die Abendmahl, gehe ich auch hin, was soll's. Das ist jetzt ein bisschen lapidar ausgedrückt. Aber Jesus will eine Begegnung mit uns haben. Er will uns auch in dem Abendmahl begegnen. Er will uns herausfordern. Er will unser Leben in Frage stellen, dass wir neu darüber nachdenken. Ist er Herr über mein Leben? Erlaube ich es ihm, Herr über mein Leben zu sein? Und er will uns begegnen. Er will, dass wir seine Gnade erfahren. Ja, dass wir ihn immer wieder neu in uns aufnehmen. Dass er immer wieder neu in uns wirken kann. Es verblüfft mich jedes Mal wieder, wenn ich aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, den Vers 46 lese. Es ist ein Bericht darüber, wie die ersten Christen gleich zum Pfingsten und nach dem Pfingstfest gefeiert haben. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Weder an dieser Stelle in diesem Vers noch sonst irgendwo in der Bibel habe ich eine Stelle gefunden, wo geregelt wird, wer das Abendmahl einsetzen darf, wer das Abendmahl austeilen darf. Diese Dinge kommen da nicht vor. Und meist, wenn solche Dinge da nicht vorkommen, ist es, weil das für sie nicht die große Frage war. Nun, es kann sein, dass es so eine Selbstverständlichkeit war, dass die es nicht weiter erläutern brauchten, aber in vielen Fällen ist es einfach so, dass das nicht, unser Denken war nicht ihr Denken darüber. Und sie feierten das mal täglich. Sie feierten es mit Freude. Und was besonders beachtenswert ist, sie feierten es mit Lauterkeit des Herzens. Nun, in meiner Erfahrung ist Lauterkeit nicht so der Begriff, der im Alltag so viel verwendet wird, aber es ist Einfachheit, Schlichtheit. Und das hört sich für mich an wie Leute, die kein großes Bedürfnis hatten, irgendwelche theologischen oder philosophischen Debatten zu führen, sondern die einfach gesagt haben, oh, das tut mir gut. Danke. Danke an den, der uns das gegeben hat. Danke an den, der uns darin begegnen will, der uns bereichern will. Nun, ist Jesus wirklich in dem Abendmahl präsent? Das sage ich jetzt nicht flapsig, sondern vollen Ernstes. Du lieber Gott im Himmel, ich will es hoffen. Aber das hängt nicht von einem bestimmten Ritus ab. Ob wir Jesus erfahren, wie wir Jesus erfahren, hängt sehr eng damit zusammen, wie wir bereit sind, ihn hineinzulassen, ihn wirken zu lassen. Und das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn du die richtige geistliche Einstellung hast, wenn du das Abendmahl bekommst, wird es dich total umhauen. Aber dass wir diese Gewissheit haben dürfen, er ist da und er will uns begegnen. Und wir müssen unsere Herzen für ihn öffnen. Wie es immer wieder gesagt wird, er ist ein Gentleman. Er zwingt sich nicht hinein. Er wartet auf eine Einladung, auf eine offene Tür. Es heißt, Liebe geht durch den Magen. Erinnerung häufig auch. Ich habe die Geschichte von dem französischen Schriftsteller Marcel Proust gehört, dass er in seinem Buch Der Weg des Schwans über sich geschrieben hat, dass er eines Tages völlig niedergeschmettert nach Hause gekommen ist. Es war ein kalter, bedrückender Wintertag mit Aussichten, dass der morgige Tag für ihn persönlich auch kalt und bedrückend werden würde. Seine Haushaltshilfe hat gesehen, dass er müde und deprimiert war und hat ihm ein Stück Kuchen und eine Tasse Tee gebracht. Zuerst wollte er das gar nicht, hat sich geweigert, aber sie ist dran geblieben und er hat nachgegeben, hat angefangen, Kuchen zu essen und Tee zu trinken. Und nach merkte er, wie eine warme Freude über ihn gekommen ist, wie seine Laune sich total verändert hat. Und hat überlegt und hat sich gedacht, das kann nicht einfach am Kuchen und Tee liegen, dass diese tiefe Freude über mich kommt. Aber dann ist es ihm in den Sinn gekommen. Diese Erfahrung erinnerte ihn an seine Kindheit, wenn er seine Tante besucht hat, die ihm jeden Abend Kuchen und Tee gegeben hat. Diese Erinnerung, dieses Zurückversetztwerden in etwas Gutem, was er erlebt hatte, hatte ihn in dem Moment auch gestärkt und geholfen. Weißt du noch, wie das war, als du Jesus erst in dein Leben eingeladen hast? Weißt du noch, wie das war, als er dir in einem dunklen Moment begegnet ist und dir neue Hoffnung und neue Freude gegeben hat? Das Gefühl, in seinem Arm festgehalten zu sein und zu wissen, er trägt mich durch dick und dünn. Kennst du die Freude noch, als du unter das Wasser getaucht wurdest, mit ihm in seinen Tod verbunden wurdest und in dem Moment auch buchstäblich so von unsichtbarer Hand wieder hochgeholt wurdest zur Auferstehung, zum neuen Leben? Spürst du noch der einfache Glaube, der sagt, ich bin ein Sünder? Aber Jesus hat mich frei gemacht. Liebe geht durch den Magen. Jesus hat sich nicht nur für uns gegeben, er hat sich uns gegeben. Es gäbe bestimmt noch unwahrscheinlich viel, was man über das Abendmahl sagen könnte. Manche Leute schreiben ganze Bücher darüber. Aber wenn du nichts anderes von dieser Predigt mitnimmst, dann bitte dieses. Jesus möchte, dass du aus ihm und mit ihm lebst. Und du sollst es nie vergessen, dass er dich so sehr liebt, dass du immer wieder an diese Liebe erinnert werden sollst. Ich habe es vorhin angesprochen, eine richtige Mahlzeit ist das nicht. Also keiner wird sagen, oh, wir haben heute Abend mal gehabt im Gottesdienst, also da brauche ich gar keinen Mittag mehr. Stückchen Toastbrot und ja, ich bekenne Farbe hier, wir haben Traubensaft. Aber es steckt so viel mehr dahinter. Und denken wir dabei vielleicht an den Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Amen.